Nochmal herzlich willkommen zum Gottesdienst, auch von meiner Seite, nach dem Urlaub zurück. Und auch ihr zu Hause, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und teilhabt an diesem Gottesdienst. Wir haben eine wunderschöne Lobpreiszeit gerade gehabt mit dem letzten Lied "Im Land der Ruhe". Die Einladung von Jesus, bei ihm zur Ruhe zu kommen, erst recht nach einer Arbeitswoche, erst recht nach Höhen und Tiefen, nach Kämpfen, die vielleicht auch in unserem Alltag stattgefunden haben. Als wir nach Hause gekommen sind, da habe ich mir Zeit gelassen. Die E-Mails habe ich erst am Dienstagmorgen mir angeschaut. Hunderte von E-Mails, natürlich viel für die Tonne, aber manch wichtige Nachricht war doch dabei. Und dann jede Menge Post. Wir bitten immer vor dem Urlaub unsere Nachbarn, hol doch bitte unsere Post raus. Und da kommt so eine ganze Tüte und da wird dann durchgeguckt. Und da haben wir was ganz Interessantes gefunden. Wir sind alle bei der gleichen Krankenkasse, die Claudi, der Martin und ich. Und ich verrate jetzt nicht, welche das ist. Das können vielleicht die mit einer scharfen Brille lesen. So sieht sie aus. Überschrift: Mental Health. Wie Kathi Hummels ihre Depression besiegte. Und da kommen interessante Artikel drin in diesem Heft. Ein Artikel stellt die interessante Frage: Wie geht's den Menschen in Deutschland? Und warum sind so viele gerade so antriebslos? Der Psychologe Stefan Grünewald erläutert die Seelenlage der Nation. Hört sich interessant an, oder? Vielleicht betrifft es uns ja auch irgendwie. Wir gehören ja zur Nation. Wie ist unsere Seelenlage? Und er beschreibt dann den Seelenzustand der Deutschen. Ich zitiere: Wir befinden uns in einer kollektiven Dauermelancholie. Viele Menschen sind niedergedrückt, weil sie sich in einer Krisenpermanenz wiederfinden, die es so noch nicht gegeben hat. Da ist auf der einen Seite eine große Genervtheit aufgrund der Pandemiesituation. Corona aber wird überdeckt von der Kriegsthematik, in die wir plötzlich geworfen wurden. Das hat alles nochmal dramatisiert. Wir haben dazu zahlreiche Gruppengespräche und Einzelinterviews geführt. Führt da aus: Angst, Wut und Ohnmacht sind die Gefühle, die uns häufig geschildert wurden. Die Seelenlage, der Seelenzustand der Deutschen, so ganz allgemein. Ich frage heute nicht allgemein, sondern ganz besonders dich, so wie Vanessa das schon ein Stück weit getan hat in ihrer Begrüßung. Wie war eigentlich deine Woche? Wie ist eigentlich dein Seelenzustand heute? Bist du eventuell niedergedrückt durch eine Krisenpermanenz? Sei es Corona, der Krieg oder auch ganz andere Themen im Leben? Ich war diese Woche mit verschiedenen Menschen im Gespräch. Jetzt niemand aus der Gemeinde hier. Einer nimmt sich gerade ganz viel Zeit, um eine schwere Vergangenheit aufzuarbeiten. Und ein anderer hat große Mühe mit den schwierigen Lebensumständen, mit denen er gerade umgehen muss. Es kann einem manchmal ja auch wirklich über den Kopf wachsen. Wer ist nicht von uns schon an seine Grenzen gekommen und wusste nicht mehr so recht weiter? Also ich bekenne mich dazu. Ich kenne das. Und deshalb die Frage: Was lastet auf deiner Seele? Was hast du vielleicht sogar heute in diesen Gottesdienst mitgebracht? Außer der Sehnsucht, dass Gott dir begegnet und vielleicht eingreift. Was trägst du mit dir rum an Sorgen und Ängsten? Was trägst du rum an Druck, der auf dir lastet, weil andere etwas von dir erwarten, was du vielleicht nicht geben kannst oder nicht geben willst? Was drückt dich vielleicht an Schuld und Sünde, die du auf dich geladen hast? Und was noch nicht geklärt ist, was noch nicht ausgesprochen wurde, was noch nicht vergeben wurde? Was liegt vielleicht auch an Verletzung durch andere auf deiner Seele? Und Enttäuschung, weil du gehofft hast, dass es alles schon längst doch hinter dir liegt. Aber vielleicht geht es dir ja auch richtig gut heute Morgen. haben ja auf deine Frage doch einige die Hand gehoben, ich auch. Ne? Ich gratuliere dir, dass es dir gut ging. Und trotzdem soll die Predigt auch dir heute Morgen ein großer Segen sein, vielleicht ein Reservoir für Zeiten, wo es mal wieder schwierig ist. Aber für alle die, die gerade was mit sich rumtragen, du bist genau richtig hier im Gottesdienst. Genau richtig, denn so wie wir gerade ein Lobpreislied gesungen haben, du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe. Hat Jesus zu seinen Jüngern und allen, die zugehört haben, Folgendes gesagt. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Beim Gebet um die richtige Predigt für heute Morgen hat sich mir dieser Text im Herz so aufgedrängt. Und dann wollte ich diesem, ich sag mal so, Drängen vom Heiligen Geist in mir einfach auch gehorsam sein und habe diesen Predigttext nun euch genannt. Jesus lädt uns ein. Jesus lädt dich heute Morgen in diesem Gottesdienst persönlich ein, auch euch zu Hause. Das gilt euch jetzt, wo ihr es hört. Jesus lädt dich ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wissen wir noch, wie das geht, zu Jesus kommen? Vielleicht kommen wir zum Gottesdienst. Vielleicht komme ich auch zu einer Kleingruppe. Vielleicht treffe ich mich mit einer Freundin oder einem Freund. Zu Jesus kommen. Vielleicht kennen wir seine Einladung schon lang und lassen sie gerade so stehen und machen weiter ohne ihn. Nutzen es gar nicht, dieses Angebot. Wir wissen, Jesus lädt mich ein, aber ich schaff's auch so. Ich schaff's selber. Stimmt das? Wieder andere kennen diese Einladung von Jesus, aber finden irgendwie es so schwer, in der Hektik dieser Zeit mit den vielen Anforderungen wirklich zu Jesus zu kommen. Das ist dann wie Kaffee kochen. Ich habe da was vorbereitet. Es soll einfach nur eine kleine Demonstration sein. Moment, das müssen alle sehen, Claudine. Also, Kaffee kochen. Ihr wisst ja, jeden Morgen das Gleiche. Also, könnt ihr sehen in der Kamera? Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass es nicht abstürzt nachher. Okay, ihr passt alle mit auf. Ich schalte es jetzt an. Das Wasser geht ja nicht so schnell, das dauert einen Moment. Ich weiß ja nicht, wie eure morgendliche Rituale aussehen. Wenn ihr aufsteht, ich hoffe, dass ihr... Es ist an, es bröselt auch schon ein bisschen, hört es durch. Wenn ihr aufsteht, ihr geht ins Bad, Morgentoilette, und dann schaut ihr auf die Uhr, wie viel Zeit habe ich denn noch, bevor ich zur Arbeit muss? Ist heute wieder Stau? Wie sieht die Lage aus? Es ist nicht viel Zeit und ihr überlegt, wie ihr euer Frühstück zubereitet. Noch die erste Tasse. Und weil ihr nicht viel Zeit habt, und das ist ja oft so in unserem Alltag, dass wir nicht viel Zeit haben, muss alles, was ihr so macht, schnell gehen, was eigentlich vielleicht doch gut wäre, wenn man sich Zeit lassen würde. Ich habe hier einen Instant-Kaffee aus Frankreich, aus dem Carrefour, mitgebracht. Nicht, dass es im Urlaub auch immer so schnell gehen muss, aber das geht so schön schnell, ne? Kennt ihr das? Wer hat schon mal Instant-Kaffee benutzt? Also, der Kirchenkaffee fängt heute etwas früher an, aber um nicht zu viel Zeit mit dem Kaffeekochen zu verwenden, biete ich noch eine Alternative an. Meine Assistentin geht gerade raus, aber sie kommt gleich wieder und wird es dann demonstrieren. Aber was ich deutlich machen möchte, deshalb steht es hier vorne, es muss in der Regel schnell gehen. Bei wem muss das Frühstück schnell gehen? Bekennt euch mal dazu. Weil ihr einfach zwischen Aufstehen und Arbeitszeit wenig Zeit habt. Husch, husch. Schnell, schnell. Ja, es dampft schon. Wir sind fast zu weit. Da könnt ihr auch zu Hause kurz noch einen Kaffee brotzeln, bevor die Predigt weitergeht. Aber es muss schnell gehen, ne? Instant. Ne? Ich bin gleich so weit, dass ich den Instant-Kaffee fertig habe. Als meine Assistentin kommt nicht wieder, dann muss ich selber aktiv werden. Aber es ist ja auch so, ich habe jetzt ja Zeit, ne? Aber ich weiß, was sie macht. Sie kommt gleich wieder, wenn sie es gefunden hat. Wir haben alles vorbereitet, bis auf eines. Es war ein Fehler, der beabsichtigt war, damit ihr euch dran freuen könnt. Ja, also ihr wisst, es braucht Zeit. Manchmal muss man auch einen Kaffee suchen. Habe ich noch genug oder muss ich wieder einkaufen? Aber hier ist noch was drin. Und wie viel machen wir denn? Eine gute Tasse, ne? Da braucht man einen Löffel, oder? Ja, ein bisschen stärker. Okay. So, jetzt gibt's Instant-Kaffee. Wer mag Instant-Kaffee von euch? Na, also der ist jetzt fertig. Wer den nimmt, der darf ihn jetzt auch trinken. Ne? Und jetzt kommen wir zum Genusskaffee. Da muss man immer schön gießen. Kennt ihr das? Wer macht eigentlich noch so einen Kaffee? Ja, ihr seid Genießer. Aber das geht nicht ganz so schnell. Die Vorbereitungen sind schon intensiver. Hier hat man einfach ein Pulver reingeschüttet und hier, da braucht man den Filter, dann braucht man den Melitta und dann muss man ganz vorsichtig das heiße Wasser reingießen und hat so richtig zuzuschauen, wie sich so langsam der Kaffeeduft ausbreitet. Oh, ich merke schon, ihr freut euch auf den Kirchenkaffee. Okay. Aber was ich damit demonstrieren möchte, die Frage war ja, gehen wir auf die Einladung von Jesus ein, wenn er sagt, kommt her zu mir? Habe ich gesagt, manche wissen drum, dass das möglich ist, aber sie tun es einfach nicht. Und andere versuchen es zu tun, machen aber gern so eine Instant-Geschichte. Wie ist das bei uns Frommen mit der Instant-Geschichte? Was macht man da, weil es schnell gehen muss? Die Losung lesen, na, immerhin. Ne? Das ist ja besser als nichts. Schnelldurchgang. Aber reicht das wirklich? Ist das schon zu Jesus kommen? Sind wir da schon richtig angekommen bei Jesus, dass er uns innerlich so erreichen kann, dass er uns innerlich so ansprechen kann, wie wir es vielleicht wirklich brauchen? Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, sich zu entscheiden, ich will mehr. Wer kennt eigentlich noch stille Zeit? Da gibt es ein paar. Ich habe das als junger Kerl gelernt auf Jugendfreizeiten. Junger Mensch, was du brauchst, ist stille Zeit, sagte der Kanadier Bob Paschauer. Und das haben wir dann trainiert. Das haben wir gelernt. Das wurde zu einer Selbstverständlichkeit, jeden Tag bis zu einer halben Stunde Zeit zu nehmen, sich nicht Zerstreuungen hinzugeben, so viele anderen Möglichkeiten, sondern zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, ich will Jesus begegnen. Er hat mich ja schließlich eingeladen. Ich will Zeit nehmen. Ich will in seinem Wort lesen, wirklich lesen. Nicht nur einen Satz, ich will mehr. Und ich will es auch noch verstehen. Ich möchte ihm Fragen stellen. Ich möchte im Gespräch sein mit ihm und auch hören, was er mir sagt, was ich verstehe, schreibe ich immer auf und versuche, dass es mein Leben wirklich erreicht und verändert. Stille Zeit geht nicht so ganz mit Instant. Dafür brauchen wir schon ein bisschen mehr. Aber es braucht eine Entscheidung. Und vielleicht liegt da drin schon der Schlüssel, ob wir unseren Ballast, den wir mit uns rumtragen, wirklich ablegen können oder nicht. Zeit. 2017 hatte Claudia den schlimmen Skiunfall und sie lag nach dieser schweren OP am Knie noch wochenlang unten im Wohnzimmer auf unserer Ausziehcouch. Es war eine schwierige Zeit. Sie durfte ihr Bein ja nicht belasten. Sie konnte buchstäblich nichts mehr tun und war auf Hilfe angewiesen. Also war ich und ein bisschen auch der Martin viel in Betrieb, um ihr zu helfen. Wir mussten alles tun. Sie konnte ja nichts mehr tun. Und da war ich also immer unterwegs und habe was gebracht, was geholt. Und dann hatte Claudia einmal einen ganz herausfordernden Satz zu mir gesagt. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Jetzt setz dich doch einfach mal zu mir her. Könnt ihr das verstehen? Sie wollte nicht, dass ich immer nur rumrenne und was für sie tue, sondern sie wollte, dass ich zu ihr hinsitze und Zeit mit ihr verbringe. Ihr zuhören, mit ihr im Gespräch sein, einfach nur Zeit mit ihr. Und ich glaube, dass das oft das Problem ist in unserer Beziehung mit Gott, dass wir viel unterwegs sind, auch als Gemeinde viel Aktivität an den Tag legen und ist vielleicht alles gar nicht schlecht, aber eigentlich sagt Jesus, jetzt setz dich doch einfach mal zu mir her. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und da darf ich ihm alles sagen. Da darf ich ihm alles geben. An diesem Ort kann ich wirklich Ballast loslassen. Alles, was mir Mühe macht, alles, was mich bedrückt. Und diese Einladung wird auch ein Stück weit im Hebräerbrief Kapitel 12 wiederholt. Der Autor schreibt da in Vers 1, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben schon geführt hatten, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Was trägst du heute mit dir rum? Du bist richtig in diesem Gottesdienst. Jesus hat gesagt, kommt her. Die jüdischen Leser damals von dem Hebräerbrief, aber auch vom Matthäusevangelium, die wussten sofort, von welcher Last die Rede war. Es waren immense Lasten, die die Menschen damals bedrückt haben. Gerade auch die jüdischen Menschen. Das Halten des Sabbatgebotes wurde als sehr schwer angesehen. Ein jüdischer Rabbi sagte einmal, wenn auch nur ein Sabbat gehalten würde, dann würde der Messias kommen. Das haben sie irgendwie nicht richtig hingekriegt. Irgendwas ging immer daneben. Irgendwas hat nicht gereicht, um das wirklich, wirklich, wirklich zu tun. Jetzt setz dich doch einfach mal zu mir her. Kommt her. Aber es war noch schwieriger, als einen Sabbat zu halten. Der ganze Alltag war durchsetzt von Geboten und Verboten. Die Vielzahl der 613 Einzelsatzungen, in die man in der rabbinischen Lehre der Tora auseinandergefaltet hatte, 248 Gebote und 365 Verbote, das mag ja kaum überschaubar gewesen sein. Also als wir heute Morgen von Dilster reingefahren sind in die Stadt, haben wir wieder gestaunt, da steht ja jetzt 30. Oh, wow, 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 ich bin ja froh in den letzten Wochen, dass da noch kein Blitzgerät stand. Furchtbar, gell, Uli? Stand schon. Oh, oh. Gut, dass man manchmal weg ist, gell? Die vielen Gebote und Verbote in unserem Leben. Wir sind überfordert. Mein Papa hat es mir mal gesagt, also wir sind überfordert, das alles einzuhalten. Sogar 50 war damals schon schwer einzuhalten. Oder heute noch. Ne? In der jüdischen Gesetzestradition gab es 39 Kategorien von Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Und eine davon war das Ernten. Lasten, die Menschen bedrückt haben damals. Aber es gibt so viele Lasten, auch manchmal religiöse Lasten, die auf uns liegen und die wir nicht schaffen. Laden wir uns manchmal selbst zu viel auf? Wird uns manchmal vielleicht auch von anderen etwas aufgeladen? Und machen uns die ganzen Dinge manchmal nicht auch müde? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ganz egal, was es sein mag. Ganz egal. Ich will euch erquicken. Das ist das Ziel von Jesus heute in diesem Gottesdienst. Auch bei euch zu Hause. Jesus will dich erquicken. Er will dir gut tun. Aber es fängt damit an, dass wir auf seine Einladung eingehen und kommen. Uns einfach mal hinsetzen. Und dann sagt Jesus etwas Erstaunliches, etwas Überraschendes, etwas, was eigentlich gar nicht dahin gehört, vielleicht aus unserer Sicht. Er sagt nämlich, nehmt auf euch mein Joch. Herr Jesus, ich habe doch selber schon so viel zu tragen. Es ist die ganze Woche schon so schwer gewesen. Und ich habe heute noch keine Lösung für viele Fragen. Und jetzt sagst du, nehmt auf euch mein Joch. Da hast du noch mehr. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Hier will der große Seelsorger Jesus Christus mühselige und unter Lasten seufzende Menschen erquicken. Er mutet ihnen aber gleichzeitig zu, sein Joch auf sich zu nehmen. Ist es nicht irgendwie ein Widerspruch? Er nennt das Joch sanft und die Last leicht. Wir empfinden anders. Wir empfinden ein Joch als hart und eine Last als schwer. Und wir würden deshalb an dieser Stelle einfach nur gerne hören, ich nehme euch eure Last ab. Punkt. Fertig. Nichts mehr. Der Sinn des Textes wird aber nur dann richtig erfasst von uns, wenn wir das Bild vom Joch verstehen. Ich glaube, das Bild kommt jetzt, ja? Seht ihr das? Ah. Ich hoffe, ich stehe nicht im Weg und ich hoffe, dass es auch zu Hause mit dem Film noch sichtbar ist. Ein Joch. Die damaligen Zuhörer von Jesus haben sofort geschnallt, worum es geht. Sofort hatten sie dieses Bild vor ihren Augen. Das kannten sie aus dem Alltag. Das Joch, das ist der Holzbalken oder Rahmen, mit dem zwei Tiere vor den Pflug oder Wagen zusammengespannt werden. Oft hatte dieses Joch auch ein ganz negatives Gefühl hervorgerufen, denn das Joch vor allem der Fremdherrschaft, des Missbrauchs von Macht, von Unterdrückung, die zu schwer und zu hart zu ertragen wäre. Aber das Joch hat ebenso auch eine gerechte und sanfte Natur, wie Jesus es sagt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Dieses Bild gebraucht Jesus tatsächlich gegenüber Menschen, die schon viel zu tragen haben. Er redet Menschen an, die ihre auferlegten Lasten aber nicht tragen können. Und Jesus bietet ihnen sein Joch an. Ein Joch ist immer für zwei, das seht ihr hier. Wenn der Herr Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann lädt er seine Jünger in eine unauflösbare Lebensgemeinschaft mit sich selbst ein. Dass das so gemeint ist, geht auch aus einem anderen Bibelwort hervor. Was nun Gott zusammengefügt hat, ein Ehepaar, das soll der Mensch nicht scheiden. Matthäus 19, Vers 6. Im griechischen Text steht für zusammengefügt werden das Wort zusammengejocht werden. Also ihr lieben Ehepaare, ihr seid zusammengejocht. Ihr seid bereits, könnt ihr nochmal zurück? Ihr seid bereits zusammen, als ihr Ja gesagt habt, willst du deiner Heide ein Leben lang treu bleiben, bis der Tod euch scheide? Ja, hast du gesagt. Und Heide hat gesagt, willst du mit diesem Mann dein Leben lang? Ja, hat sie gesagt. Und dann habt ihr angefangen, gemeinsam durchs Leben zu ziehen. Und wie gut, wenn man sich hat, wenn der eine fällt, dass der andere einen wieder aufhilft. Und so sagt Jesus, so ist es mit mir. Nehmt auf euch mein Joch. Lasst euch auf das, was wir gemeinsam gehen, ein. Lernt von mir. Lernt von mir. Jesus ist jetzt mit mir zusammen in diesem Joch. Und jetzt lädt er mich ein, von ihm zu lernen, wie er das macht. Wie er das mit der Pandemie macht. Wie er das mit den Kriegsnachrichten macht. Wie er das mit den teuer werdenden Rechnungen von Gas und Strom macht. Wie er das macht mit den schwierigen Nachbarn. Wie er das macht mit dem schwierigen Chef. Wie er das macht mit den Umständen meines Lebens. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, ich überfordere euch nicht. Ihr sollt nicht langsamer sein als ich, aber auch nicht schneller. Wenn ihr mein Schrittmaß geht, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es gibt kaum eine andere Aussage, auf die der Mensch unserer Tage so unmittelbar ansprechbar ist, als diese fünf kurzen Worte: Ruhe finden für die Seele. Und deshalb sind wir hier, weil wir das so sehr brauchen. In einer verrückten Welt, die immer verrückter wird. Unseren Halt, unser Anker, unser gemeinsames Joch mit Jesus. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dabei macht Jesus keine Wellnessangebote. Wir haben uns zuerst überlegt, ob wir für das Ende der Predigt unsere Top-Liegestühle, die wir auf unserer Terrasse haben, mitbringen. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und legt euch auf unsere Sonnenliege. Wäre doch auch schön gewesen als Abschluss der Predigt, oder? Aber es geht hier nicht um Ausspannen. So schön das ist. Urlaub machen, wow. Dass wir es dürfen, dass wir es können. Es geht aber hier nicht um Ausspannen. Es geht vielmehr darum, eingespannt zu werden in das gemeinsame Joch mit Jesus. Er sagt, in der Lebensgemeinschaft mit mir kommt ihr zur Ruhe. Ihr braucht euch nicht mehr unter der Gesetzesknute abquälen. Du musst, du musst, du musst. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Die Ruhe, die Jesus schenkt, bedeutet statt Angst Frieden. Statt Verzweiflung Zuversicht. Statt Preisgegebensein Geborgenheit. Und das ist keine Friedhofsruhe. Wer das Sofa zum Ausruhen mehr liebt, als in der Jochgemeinschaft mit Jesus unterwegs zu sein, hat nicht verstanden, was Jesus mit Erquickung meint. Claudia und ich waren vor dem Urlaub in einem Konzert in Ludwigsburg, und ein Künstler, der als Vorgruppe quasi aufgetreten war, hat von seinem Keyboard aus in den Saal hineingesprochen und hat gesagt, viele Christen sind so mit ihren eigenen Sorgen, mit ihren Mühen und Lasten beschäftigt, dass sie gar nicht dazu kommen, das zu tun, was Jesus eigentlich mit ihnen tun möchte. Sie haben keine Kraft, das Joch zu tragen, sie sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Das Wesentliche kann nicht getan werden, bis sie wirklich zu Jesus kommen, zur Ruhe kommen. Und dann hat er wirklich ein Gebet gesprochen. Du erinnerst dich, Claudi. Er hat ein Gebet gesprochen und alle eingeladen, nennt doch Gott jetzt eure Lasten. Lasst sie los in seiner Gegenwart. Und dann hat er hinterher herausgefordert, was zu tun. Weißt, das könnte mich nach dem Gottesdienst fragen, muss ja noch ein bisschen ein Rätsel geben. Aber wenn Jesus dich heute einlädt, jetzt am Ende der Predigt soll es konkret werden. dann mit einer doppelten Absicht. Er will dich tatsächlich von den Lasten befreien. Er will die Schuld und Sünde, die du auf dich genommen hast, vergeben. Er will sie wirklich wegnehmen und löschen für immer. Die Reset-Taste drücken. Du kannst neu anfangen. Aber nicht nur Schuld und Sünde will er von uns nehmen. Er will uns auch deutlich machen, ich sorge für euch. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber ich sorge für morgen. Ich habe die Gaspreise im Blick. Ich habe die Strompreise im Blick. Ich weiß, was du verdienst und was du kannst und was du nicht kannst. Ich sorge für dich. Deine Sorgen sind bei Jesus bestens aufgehoben. Er hat das alles für dich getragen. Er übernimmt das alles. Das ist die eine Einladung. Und vielleicht brauchst du heute Morgen einfach auch einen Zuspruch von Jesus, indem du vielleicht sogar nach vorne kommst und sagst, ich will es mal aussprechen. Ich möchte, dass jemand da hineinbetet in mein Leben. Aber vielleicht ist es auch ganz bewusst, dass du dich neu entscheidest, auf dieses Angebot von Jesus einzugehen. Nehmt auf euch mein Joch. Dass du sagst, Jesus, ich will mich neu einspannen lassen in dieses gemeinsame Joch mit dir. Ich will dir so nahe sein in meinem Alltag, dass ich nur noch mit dir gemeinsam bewältigen will. Wenn ich morgen wieder losziehe am Montag zur Arbeit, wenn es wieder losgeht in der Familiensituation, wenn es wieder losgeht, was weiß ich, wo du unterwegs bist. Jesus ist mit dir dort. Und du kannst immer Jesus fragen, Jesus, was machen wir jetzt? Wie antworten wir diesem Menschen jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Geld? Wie gehe ich jetzt mit meinem Leben um? Wie sorge ich für mich selbst? Jesus, was sagst du dazu? Er ist immer dabei. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und Jesus wird uns nicht, er wird uns nicht überfordern. Er sagt sogar, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nimm doch diesen Tausch an. Wir hören jetzt ein Lied, ein Vortagslied, das müsst ihr nicht mitsingen, das dürft ihr einfach auf euer Herz wirken lassen. Es ist wie eine Fortsetzung der Predigt. Da bitte ich die Anna und den Daniel nach vorne. Und lasst es einfach auf euch wirken. Lasst es auf dich wirken. Nimm es für dich. Es ist ein Zuspruch.